Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Wegelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Heute geht es um eine große, zugegebenermaßen nicht sehr übersichtliche Gruppe von Krankheiten. Es geht um Krebserkrankungen des Blutsystems. Beim Blutkrebs, auch Leukämie genannt, da stellt der Körper zu viele weiße Blutzellen her. Das Problem, sie reifen nicht richtig aus, können ihre normale Funktion im Körper nicht übernehmen. Und sie verdrängen gesunde Zellen im Knochenmark. Die Folge ist, Menschen mit einer Leukämie sind anfällig für Infektionen, sie bluten schneller oder sie leiden an Blutarmut. Und bei den sogenannten Lymphomen, da teilen sich Zellen des Immunsystems unkontrolliert. Und Leukämien und Lymphome können unterschiedlich schwer und unterschiedlich schnell verlaufen. Viele dieser Krankheiten lassen sich aber heute deutlich besser behandeln als noch vor 10 oder 20 Jahren. Leukämien und Lymphome, bösartige Erkrankungen des Blutsystems, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie anrufen 00800 44 64 44 64. Das ist die Nummer des für Sie kostenfreien Hörertelefons. Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Nach den 11 Uhr Nachrichten schauen wir uns einen Aspekt unseres Hauptthemas nochmal genauer an. Es geht um die Corona-Schutzimpfung und entsprechende Booster. Welche Besonderheiten gelten für Menschen mit Krebs und für Menschen, bei denen das Immunsystem unterdrückt wird? Und danach widmen wir uns ganz wieder Ihren Fragen und Berichten zum Thema bösartige Erkrankungen des Blutsystems, Leukämien und Lymphome. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten im Studio vorstellen, Professor Michael Halleck. Er ist Direktor der Klinik 1 für Innere Medizin am Universitätsklinikum in Köln und er ist Direktor des CIO Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, heißt es richtig, ne? Schönen guten Morgen, Herr Halleck.
ABCD, ja. ABCD. Guten Morgen, Herr Winkelheide.
Guten Morgen. Bevor wir auf die bösartigen Erkrankungen eingehen, wie funktioniert das blutbildende System eigentlich? Das ist ja so eine sehr fein abgestimmte Choreografie, die auch dafür sorgt, dass alle Gewebeorgane richtig mit Sauerstoff versorgt werden, dass Infektionen abgewehrt werden, dass Wunden heilen, wenn wir uns verletzen. Da hängt ja ganz viel dran.
Also man kann schon sagen, dass Blut und die Blutbildung ist ein kleines Wunder, denn es gibt ausgehend aus dem, vom Knochenmark, wo die Stammzellen liegen, also die Ursprungszellen des Blutes, eine unfassbare Differenzierung, einen Kosmos von unterschiedlichsten Zellen, die wir auch heute trotz intensiver Forschung und Beschreibung noch immer nicht komplett verstehen. Da gibt es immer neue Zelltypen, die man noch entdecken kann. Also Untertypen von bestimmten Immunzellen oder Zellen, die im Lymphknoten Antigene präsentieren, die dann neu entdeckt werden. Also wirklich ein faszinierendes Gebilde. Und das sorgt als Kernaufgabe für ein paar Dinge. Nummer eins, es transportiert Sauerstoff in den roten Blutkörperchen. Nummer zwei, es verstopft Wunden, das sind die Plättchen. Und Nummer drei, es ist das Immunsystem im Grunde im weitesten Sinne mit seiner angeborenen und erworbenen Form, das wiederum in hochdifferenziert ist. Das heißt, es hat ganz wesentliche Aufgaben, ohne die wir nicht leben können.
Und dieses System läuft ja auch ständig auf Hochtouren.
Es wird permanent erneuert.
Es kann auch immer mal irgendwo was schieflaufen.
So ist es. Also einer der Gründe, warum es dann doch eines der Gewebe ist, was häufig auch mal bösartig werden kann, ist übrigens eine Gesetzmäßigkeit im Körper, das sind Gewebe, die sich schnell erneuern. Also Wechselgewebe, könnten wir sagen. Das sind ähnlich wie die Schleimhäute, die sich auch ständig erneuern.
Also im Darm zum Beispiel.
Im Darm, genau. Und im Blut eben auch. Also weil das ständig neu sich bilden muss, weil die Zellen sich verbrauchen und dann absterben, müssen ständig neue nachgebildet werden. Und das hat natürlich eine gewisse Anfälligkeit für das Erwerben von genetischen Fehlern.
Weil Fehler sich dann von Zellgeneration zu Zellgeneration weitergeben.
Genau. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, das wird sich vielleicht noch niemand so überlegt haben, aber den Gegensatz dazu, weil es da keine so schnelle Erneuerung gibt, der Herzmuskel. Es gibt ganz wenig Herzmuskeltumore. Ja, nur mal so ein Beispiel für ein Gewebe, weil dort die Gewebe relativ stabil sind und nicht permanent neu sich teilen. Und Gewebe wie Blut, wo jeden Tag Milliarden neuer Zellen gebildet werden, da kommt es häufiger zu Unfällen.
Liegt das auch daran, weil ständig reguliert werden muss, wie viel muss von welchen Zellen
richtig
da sein? gibt es, es darf nicht zu wenig sein, es muss immer genug da sein, es muss manchmal runterreguliert werden.
Genau, also das ist genau der Punkt. Wir haben ja nachher noch kurz zu tun mit Infektionsabwehr und die Immunabwehr kann ja nicht permanent gegen alles agieren, sondern sie muss spezifisch agieren, zum Beispiel gegen Coronavirus oder morgen gegen ein Lungenentzündungsbakterium.
Oder einen banalen Schnupfen.
Und um diese Immunantwort ein- und auszuschalten, gibt es ganz fein regulierte Mechanismen, die sich relativ schnell auswirken. Und in dieser Regulation, auch da können Fehler passieren.
Gucken wir uns mal Leukämien an. Da ist ein Problem, da werden zu viele weiße Blutzellen gebildet. Dann gibt es aber ein Platzproblem irgendwann, ne, im Knochenmark.
Genau, wenn die weißen Blutkörperchen sich zu schnell teilen, weil sie bösartig geworden sind, dann verbrauchen sie das gesamte Knochenmark, den gesamten Platz und verdrängen die ganze andere Blutbildung. Das erklärt Symptome, also weiße Blutkörperchen überschwemmen das gesamte Knochenmark, also können keine roten Blutkörperchen mehr gebildet werden, keine Blutplättchen und deswegen kann es zu den Symptomen kommen, die wir kennen, nämlich Blutarmut oder Anämie, sagen wir Fachleute. Oder Blutungsneigung, weil wir keine Plättchen mehr haben. Thrombozytopenie ist dafür das Fachwort.
Oder Erschöpfung,
weil
was aber mit der Blutarmut dann eng zusammenhängt.
Ja, das hat manchmal sogar beides, nämlich keine weißen Blutkörperchen heißt auch keine, also keine normalen weißen Blutkörperchen heißt keine richtige Infektabwehr. Auch das kann ja erschöpfen. Und in der Kombination ist dann eines der Symptome, eine der Beschwerden, die manche Menschen spüren, dass sie einfach nur kaputt und schlapp sind, ohne zu wissen, warum.
Das andere, was Sie angesprochen haben, es kann zu Blutungen kommen, die nicht mehr gut von alleine aufhören?
Genau. Also ein Erstsymptom, oder wo man aufmerksam werden könnte, wenn man so eine Erkrankung hat, ist, dass man plötzlich anfängt zu bluten, ohne sich erklären zu können, warum. Beispielsweise beim Zähneputzen oder es gibt so kleine Pünktchen an den Unterschenkeln im Bein, die auftreten, wir nennen da, sind flohstichartig, Petechien genannt im Fachausdruck.
Auch blaue Flecken,
seltener, weil die mehr ausgelöst werden durch Störungen der Gerinnung, die im Blutplasma herkommt. Aber das sind Frühzeichen, die darauf hinweisen können, dass da im Blut was nicht stimmt.
Sie haben vorhin das schon angetickt. Wir müssen über die Grundlagen sprechen. Also Sie sagten, da sind genetische Veränderungen in den Zellen, die da auch dazu führen, dass dann zum Beispiel die weißen Blutzellen anfangen, sich schneller zu teilen, als sie es normalerweise machen würden.
Richtig. Also am Ursprung der bösartigen Erkrankungen des Blutes steht so gut wie immer eine genetische Veränderung, eine erworbene genetische Veränderung ist ganz wichtig.
Was eigentlich für alle Tumorerkrankungen gilt, aber da auch nochmal ganz besonders. Ne?
Es gilt für alle Tumorerkrankungen. Es ist wichtig für die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt zu unterscheiden. Das sind nicht vererbte genetische Störungen, also da keine Angst, sondern das sind erworbene, sind Unfälle des Körpers, die eben durch sehr häufige Zellteilungen statistisch entstehen. Das ist eine höhere Chance.
Und diese Fehler passieren ja immer wieder, aber es gibt ja auch Kontroll- und TÜV-Systeme im Körper und manchmal flutschen Fehler auch durch einfach. Ne?
So ist es. Also je älter wir werden im Übrigen, desto häufiger flutschen Fehler durch, weil die Reparaturmechanismen unserer Zellen sich erschöpfen. Sie werden müde mit dem Alter. Und das ist die Erklärung, weshalb sehr viele Erkrankungen, das auch Blutkrebs, im Alter häufiger werden. Also es ist typischerweise Krebs eine Erkrankung des alternden Menschen. Und so ist es auch bei Blutkrebs mit ein paar Ausnahmen, über die wir noch sprechen können, die aber eben Ausnahmen sind.
Aber entscheidend ist ja wahrscheinlich, auf welcher Ebene sozusagen die Fehler passieren. Also man hat ja am Anfang die Stammzellen, die sehr unreif sind und die sich dann so langsam ausdifferenzieren, aus denen eben die verschiedenen Zelltypen werden können. Und bis dann nachher wirklich eine weiße Blutzelle da ist. Und dann macht es wahrscheinlich ja doch einen Unterschied, ob eine Stammzelle betroffen ist oder eben schon eine fast fertige weiße Blutzelle, die dann anfängt, sich schneller zu teilen und bösartig zu werden.
Genau, diese Darstellung möchten wir nochmal vielleicht erklären, warum es deshalb zu so unterschiedlichen Blutkrebserkrankungen kommen kann. Also es gibt unterschiedliche Fehler und manche Schaltermoleküle sind verantwortlich für die Veränderung oder die Zellteilung von ganz frühen, von undifferenzierten Blutzellen. Andere sind verantwortlich für die Ausprägung von Reifungsmerkmalen, wie sagen wir mal einem Lymphozyt, einem bestimmten Typ an weißem Blutkörperchen, der andere wieder einer sehr differenzierten Form von einem neutrophilen Granulozyt. Und diese unterschiedlichsten Schaltermoleküle können alle irgendwie genetisch verändert sein. Und deswegen gibt es eine so unendlich große Vielfalt oder sehr große Vielfalt von Blutkrebserkrankungen. Das hängt nämlich immer davon ab, welches dieser Schaltermoleküle beim jeweiligen Patienten verändert wurde durch die genetischen Fehler, die man erworben hat.
Das betrifft dann auch das Tempo, in dem sich...
Man kann auch eine ganz allgemeine Regel aufstellen. Also wir haben jetzt gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Schaltermoleküle und die, die bei den unreifen Zellen für deren Wachstum verantwortlich sind, da entstehen häufig aggressive, schnell wachsende Lymphome und Leukämien, also Blutkrebserkrankungen. Wenn es Schaltermoleküle betrifft, die bei den reif differenzierten Zellen eine Bedeutung haben, eine funktionelle Bedeutung haben, entstehen häufig langsam wachsende, nicht so aggressive Lymphome und Leukämien.
Was bedeutet das für die Behandlung?
Dass sie sehr unterschiedlich sein kann. Also wir sagen mal die Unreifen, und das sind akute Krankheiten, zum Beispiel eine akute Leukämie, ist sofortige oder ganz schnelle Behandlung wichtig. Schnelles Erkennen, schnelle Behandlung. Bei den reiferen Leukämien und Lymphomen kann es oft so sein, dass wir die Erkrankung jahrelang beobachten, nichts tun müssen.
Also erstmal abwarten.
Abwarten, Zeit haben. Und es gibt einen nicht so kleinen Teil an Patienten, der gar nicht behandelt werden muss. Das ist dann schon fast vergleichbar mit so einem Hautfleck. Nur um da mal ein Bild zu nehmen, was man vielleicht besser versteht, weil Blut sehen wir ja nicht so, wenn wir leben. Aber es gibt ja viele so Hautflecken, wo man nach ab und zu kontrolliert, wird es jetzt wirklich bösartig, aber in der Regel bleibt es dann ein Fleck. Und genauso ist es bei Bluterkrankungen, die können tatsächlich so gutartig verlaufen, dass man sie einfach nur beobachtet und letztlich nie behandelt. Also ein ganz großes Spektrum von hochakut bis zu...
Bis könnte vielleicht mal irgendwann
ganz genau,
ein Tumor werden.
Bis indolent, wie wir sagen, oder eigentlich erstmal nicht krankmachend.
Sehr früh sind ja sehr komplexe Behandlungsschemata auch entwickelt worden und im Zentrum da stand häufig die Chemotherapie. Wie ist das heute? Ist das
also
immer noch ein zentraler Baustein?
Ein großer Baustein auch heutiger Therapien bei den akuten Leukämien, vor allem bei den aggressiven, ist immer noch die Chemotherapie. Da haben wir noch nicht überall klügere Waffen entwickelt, klügere Werkzeuge entwickelt. Das hängt auch wiederum mit der Natur zusammen, diese Erkrankungen, die teilen sich sehr schnell. Und die Chemotherapien haben einen generellen Mechanismus. Sie sind ungenau, aber sie...
Aber sie gehen genau auf die Zellen, genau die sich schnell teilen.
Auf schnell teilende Zellen und bringen die zum Absterben. Und dieser Mechanismus und diese Wirkung ist noch nicht ersetzbar durch klügere Therapien mit weniger Nebenwirkungen, denn Chemotherapie haben schon oft breite Nebenwirkungen und sind deswegen auch nicht besonders beliebt, weder bei Patienten noch bei Ärzten.
Ja. Was sehr früh entwickelt worden sind, sind spezielle Antikörper, die sich gegen die Tumorzellen richten, auch als Ergänzung erstmal zur Chemotherapie gedacht.
Man kann sagen, das war der erste Schritt zu einer genaueren, angepassten Therapie. Man hat erkannt, dass bestimmte Oberflächenmerkmale auf den Zellen liegen. Die Entdeckung der monoklonalen Antikörper und deren Herstellung hat ermöglicht, das auch dann technisch so zu machen, dass man die in industrieller Produktion herstellen kann. Und das hat tatsächlich insbesondere bei den Lymphomen, also bei den Lymphknotentumoren, dazu geführt, dass wir die heute standardmäßig dazunehmen zur Therapie. Also das ist eine Kombination aus Antikörper plus Chemo. Wir kürzen das ab als Chemoimmuntherapie. Fachbegriff.
Inzwischen gibt es ja so einen ganzen Baukasten auch an neuen Wirkstoffen. Welche Rolle spielen die bei der Behandlung von Leukämien und Lymphomen?
Nun, da ist, wo, sagen wir mal, das Herz des forschenden Arztes höher schlägt und schneller schlägt, weil wir begeistert sind, dass wir in den letzten Jahren zunehmend Medikamente bekommen haben, die gezielt in diese gestörten Wege eingreifen, die wir vorher beschrieben haben. Also die bestimmten,
also die sozusagen Schalter wieder zurücklegen.
Die Schalter zurücklegen oder Schalter ausschalten. Und da gibt es eine ganze Reihe von neuen Medikamenten. Angefangen hat es mit einem inzwischen berühmten Medikament, das für ein ganzes Feld steht, das Imatinib bei der chronischen myeloischen Leukämie. Es war letztlich an Bluterkrankungen, also an Blutkrebs, chronische myeloische Leukämie, wo man das erste Mal hat feststellen können, dass es tatsächlich wirkt, dass solche Schaltermoleküle korrigiert werden können.
Und dass sie einen Effekt haben.
Ne? Einen gezielten Effekt haben. Mit einem Medikament wird diese Leukämie, chronische myeloische Leukämie, komplett kontrolliert. Und viele Patienten erreichen vollkommen normales Alter.
Sie sagen kontrolliert.
Ja.
Das ist also sozusagen, das Ziel ist ein etwas anderes als bei der Chemotherapie, wo es darum geht, Zellen mehr oder weniger kontrolliert in den Selbstmord zu treiben?
Richtig, in diesem spezifischen Fall ist es so. In anderen Fällen versuchen wir durch Kombination von gezielten Medikamenten tatsächlich auch die Leukämie und das Lymphom zu heilen, also wegzubekommen. Das ist gerade Arbeiten, die voll am Laufen sind. In dem spezifischen Beispiel des Imatinib als erstes Medikament dieser Art ist es auch heute noch so, dass viele Patienten jahrelang oder manchmal sogar lebenslang dieses Medikament bekommen müssen. Ja. Ein Drittel ungefähr kann es absetzen und ist scheinbar geheilt.
Über eine Behandlungsmethode sollten wir noch sprechen, nämlich die Stammzelltransplantation. Wichtig, also sozusagen, da wird das alte, ich sag mal, defekte Immunsystem ausgetauscht durch ein neues. Das klingt erstmal technisch, aber es ist auch erstmal vor allen Dingen eine sehr eingreifende Behandlung.
Ja, also dazu ist wichtig, und das haben Sie wunderbar beschrieben, im Verständnis ist zu betonen, dass es eine Immuntherapie ist. Das ist nämlich der Ersatz des Immunsystems, des eigenen durch ein fremdes, und das ist der therapeutische Effekt. Plötzlich kontrolliert das fremde Immunsystem die Leukämie. Und deswegen muss man vorher das eigene Knochenmark komplett entfernen, damit das Neue sich ausbilden kann und dann gegen die Leukämie vorgeht. Der Nachteil ist dieser Behandlung, dass sie erhebliche Nebenwirkungen machen kann. Die wichtigste ist eine Abstoßung.
Da können wir nachher noch drüber sprechen.
Genau, also dass die Abstoßung gegen den Körper passiert und das kann genau. Schwere Nebenwirkungen auslösen.
Ja, also Entzündungen zum Beispiel.
Genau.
Nur geht das ja nicht voraussetzungslos, dass man das alte Immunsystem irgendwie verliert, sondern das wird ja gezielt erstmal, bildlich gesprochen, platt gemacht.
Genau.
Und, durch eine Chemotherapie oder durch eine Strahlentherapie. Das ist eine sehr anstrengende Zeit für die Patienten. Und meine Kollegin Barbara Weber hat einen Patienten begleitet bei Ihnen an der Klinik vor einiger Zeit im Vorgespräch mit Professor Christoph Scheidt.
Wir haben einen passenden Spender für Sie gefunden und würden jetzt als nächsten Behandlungsschritt ja planen, Sie transplantieren zu wollen. Sie haben eine Chemotherapie ja schon bereits hinter sich gebracht und auch durchaus Komplikationen dabei erlebt, mit schweren Infektionen auch. Wie geht es Ihnen heute?
Es geht mir sehr gut. Ich habe mich nach der Lungenentzündung, die ich hatte, doch ganz gut erholt. Ich habe halt an dem körperlichen Fitnesszustand gearbeitet, dass ich halt die Sachen wie Aufstehen, Gehen wieder erlernt habe. Und jetzt kann halt die Transplantation angegangen werden, dass das halt mit voller Kraft angenommen wird.
Geplant ist ja jetzt eine Bestrahlung, die morgen beginnt, wo der ganze Körper mit einer geringen Strahlendosis abgedeckt wird, mit der wir die restlichen Leukämiezellen töten wollen, aber auch ihr Immunsystem bremsen wollen. 5 Tage lang kommt eine milde Chemotherapie dazu. Damit haben wir dann die Voraussetzung geschaffen, um dann in etwa einer guten Woche Ihnen die Stammzellen geben zu können.
Wie kann ich mir das vorstellen? Was könnten da für Nebenwirkungen auftreten?
Die Hauptnebenwirkung ist die Schwächung des Immunsystems und die Schwächung der Knochenmarkfunktion. Deswegen werden Sie etwa 2 bis 3 Wochen hier ohne eigene Zellen auf der Station sein und wir müssen Sie vor Infektionen schützen. Das tun wir durch die Luftfilterung, die wir hier haben, durch Schutzkleidung, durch Antibiotikatherapie, sobald Sie ein bisschen Fieber bekommen. Also da haben wir gute Konzepte, um Sie vor Infektionen zu schützen. Wichtiger als die akuten Nebenwirkungen der Bestrahlung der Chemotherapie sind aber die Nebenwirkungen der Stammzellen und auch der Immunzellen, die vom Spender dann in ihrem Körper gebildet werden und die letztendlich die Leukämie angreifen sollen. Das ist die gewünschte Wirkung. Aber auch gesunde Körperzellen werden als fremd erkannt. Und das macht die Abstoßungsreaktion aus, die wir letztendlich als Komplikationen beherrschen müssen. Das sind so die Hauptnebenwirkungen, die wir erwarten in den ersten etwa 3 Monaten.
Nach den 3 Monaten, wie sieht es denn aus? Kann ich dann ganz normal wieder Kontakt mit der Familie pflegen? Kann ich überspitzt gesagt auch mal auf ein Konzert gehen? Kann ich in Urlaub fahren? Sind solche Sachen dann möglich oder sollte ich da lieber vorsichtig sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich wollen wir das langfristig erreichen, dass alles wieder geht, dass ein normales Leben möglich ist. Wir würden aber im ersten Jahr da sehr, sehr vorsichtig sein, weil wir nicht wissen, wie gut Sie jetzt diese ersten 3 Monate hier überstehen, wie gut das Immunsystem sich entwickelt und würden deswegen da Sie noch ein bisschen bremsen wollen.
Eine Reportage von Barbara Weber war das. Wir reden über Leukämien und Lymphome, bösartige Erkrankungen des Immunsystems. Zu Gast bei uns ist Professor Michael Halleck vom Universitätsklinikum in Köln. Herr Halleck, Stammzelltransplantation in Zeiten von Corona, ist das nochmal eine besondere Herausforderung, weil die Patienten ja sehr, sehr gut geschützt werden müssen vor eigentlich wirklichen Krankheitserregern, selbst harmlosen.
Die Pandemie war in jeder Phase für uns eine besondere Herausforderung wegen dieser Patienten. Am Anfang, weil wir überhaupt nicht wussten, wie es ihnen ergeht, wir haben dann allerdings lernen müssen, dass tatsächlich Patienten mit Blutkrebs mehr gefährdet sind, wenn sie Corona bekommen, als alle anderen Krebserkrankungen.
Weil das Immunsystem selber betroffen ist?
Weil das Immunsystem selber erkrankt ist. Es war in dieser Form am Anfang nicht klar, aber es gibt inzwischen sehr gute Daten. Haben auch eine gute Übersichtsarbeit dazu publiziert, um das mal aufzuarbeiten, dass die Patienten mit solchen Erkrankungen, also Lymphome, Leukämien, Blutkrebs, tatsächlich auch das höchste Risiko haben, wenn sie an Covid-19 erkranken. Und zwar für fast alle Phasen. Es ist noch nicht so ganz klar, weil da die Daten noch zu frisch sind mit Omikron. Aber auch hier vermeiden wir nach wie vor die Ansteckung, weil wir fürchten, dass einige Patienten dann durch Covid-19 kränker werden. Man kann aber auch sagen, dass die jetzigen Varianten auch die Patienten mit Blutkrebs nicht mehr ganz so schwer krank machen wie in der ersten Phase.
Leukämien und Lymphome, bösartige Erkrankungen des Blutsystems, das ist unser Schwerpunktthema heute. Zu Gast Professor Michael Halleck vom Universitätsklinikum in Köln. Und es gibt einen ersten Hörer aus Zeitz. Schönen guten Morgen, Herr Thümich.
Ja, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, ich habe ein multiples Myelom, was 2017 festgestellt wurde. Und zum Anfang gab es diverse Operationen, weil mein Knochensystem zerschossen war. Dann hatte ich das Glück, dass seit 2019 eine Therapie griff mit Antikörpern. Seitdem kriege ich, sag ich mal, alle 4 Wochen Antikörper. Und in der Zwischenzeit nehme ich Lenalidomid und Dexamethason. Ich habe das bis jetzt ganz gut soweit im Griff gehabt. Das mit den Lenalidomid und mit dem Dexamethason habe ich immer gespielt, entsprechend der Leichtkettenanzahl. Zurzeit ist es bei mir, sind die Leichtketten leicht gestiegen. Wo das ganz schlimm war, bei mir hatte ich mal 11.000 und jetzt habe ich zurzeit 100 Milligramm pro Liter. Es ist noch nicht besorgniserregend, aber man muss halt schauen, dass es eben nicht weiter steigt oder so. Bis jetzt ist es konstant. Meine Frage ist, gibt es in der Zwischenzeit auch noch andere innovative Behandlungsmethoden, die sich so in den letzten Jahren entwickelt haben?
Das ist, Herr Thümich, eine sehr gute Frage und zwar auch für die anderen, die jetzt die Zuhörer, die vielleicht eine ähnliche Erkrankung haben. Man kann nämlich sagen, es gibt kaum eine andere Blutkrebserkrankung, wo es in den letzten Jahren so viel Fortschritt gegeben hat und so viele neue Medikamente gegeben hat, wie bei Ihrer Erkrankung, dem multiplen Myelom oder früher sagte man auch Plasmozytom. Und es würde sich lohnen, mit Ihrem Arzt darüber zu sprechen oder gar mit einem Spezialisten Kontakt aufzunehmen, wenn Ihr Arzt es möchte, falls die Leichtketten ansteigen. Sie sind, so scheint es, sehr gut behandelt im Moment. Aber es gibt 4, 5 neue Gruppen an Medikamenten, mit denen man ein Rezidiv oder eine Resistenz dann behandeln könnte. Also es gibt viele neue Waffen gegen Ihren Krebs. Mhm.
Multiples Myelom, was ist die Besonderheit?
Die Besonderheit dieses Blutkrebses ist, er steckt im Knochen, beginnt oft auch im Knochen. Das haben Sie, glaube ich, auch erlebt mit den Operationen, musste wahrscheinlich korrigiert werden und schafft dort Hohlräume, Löcher, sodass die Patienten manchmal sehr stark an dem Knochenschmerz oder auch an Knochenbrüchen, Frakturen leiden. Die Behandlung hebt das auf und erspart den Patienten dann weitere solche Frakturen. Es muss allerdings schnell behandelt werden.
Ja, ich bedanke mich bei Herrn Thümich. Alles Gute. Und am Telefon ist Herr Schubert. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Bitte sehr.
Ja, nach einem anaphylaktischen Schock bekam ich Hautprobleme. Dann wurde diagnostiziert CD30. Positives T-Zell-Lymphom. Hab dann in der Zwischenzeit, zwar das schon 10 Jahre her ist, 3 Chemos. Aber nun habe ich jetzt, um es kurz zu fassen, erst ein Löwengesicht und durch Bestrahlung ist es auf Brust und Rücken gerutscht. Und es fing an mit roten Punkten, die sich vergrößerten, bis hin zum Dekuvitus. Und da bin ich sowas von Verbandsmaterial umgeben, dass ich mich kaum noch rühren kann. Mhm. Wie kriegt man das wieder weg?
Ich muss eine ganz kurze Rückfrage stellen. Die T-Zell-Lymphome sind häufig auch in der Haut. Und ich nehme an, das, was Sie schildern, ist eine Hauterscheinung des Lymphoms. Das ist richtig. Wenn dem so ist, ich nehme es jetzt einfach mal an, um die Frage zu beantworten, dann kann man dieses Lymphom oder T-Zell-Lymphome nach wie vor mit Chemotherapie am besten behandeln. Das haben Sie auch bekommen. Und zusätzliche Verfahren sind manchmal gezielte Antikörper gegen CD30, die es gibt.
Und CD30 ist eine Struktur, die auf der Oberfläche der Zelle drauf sitzt.
Richtig, also ein Oberflächenmolekül, das bei Ihnen da zu sein scheint, so haben Sie es erzählt. Und man muss dann aber schauen, ob man mit der Bestrahlung, manchmal Hautbestrahlung und sanften Methoden dieses Lymphom zur Ausheilung bringt. Es muss aber zusammenfassend auch gesagt werden, dass auch für Spezialisten diese Hautlymphome manchmal sehr schwer zu behandeln sind.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Schubert aus Erfurt. Beste Grüße. Wenn Sie Fragen haben oder von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne nach wie vor anrufen. 00 844 64 64 64. Professor Michael Halleck von der Universitätsklinik Köln wird gleich weiter Ihre Fragen zu Leukämien und Lymphomen beantworten. Aber vorher schauen wir uns noch einen Aspekt unseres Hauptthemas ein bisschen genauer an. Es geht um die Corona-Schutzimpfung und entsprechende Booster. Welche Besonderheiten gelten für Menschen mit Krebs und für Menschen, bei denen das Immunsystem unterdrückt wird? Am Telefon Frau Professor Christine Falk, sie leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Schönen guten Morgen, Frau Professor Falk.
Hallo, Herr Winkelheide.
Wenn es um Immunsuppression und Corona-Impfungen geht, muss man wahrscheinlich erstmal gucken, so ganz generell lässt sich das nicht beantworten, sondern man muss wahrscheinlich erstmal gucken, welche Erkrankung liegt zugrunde und wie wird die behandelt, oder?
Das ist genau so, denn die Immunsuppression kann ja auf verschiedenen Grundlagen aufbauen, entweder einer Krebserkrankung oder bei den Transplantierten oder bei Menschen mit Autoimmunerkrankungen, und dementsprechend ist auch die Behandlung eine andere. Die Immunsuppression zum Beispiel bei Menschen, bei denen die B-Zellen als Zielzelle eliminiert wurden, die können zum Beispiel keine Antikörper bilden. Deswegen können sie auch keine Impfantwort in puncto Antikörpern bilden, aber sie haben wenigstens T-Zellen. Das wären so ein Beispiel, aber generell ist es eben so, dass es unterschiedliche Behandlungsformen gibt, die zu einer Beeinträchtigung des Immunsystems führen. Und je nachdem hat man auch eine unterschiedliche Ausprägung als Antwort auf die Impfung.
Und das heißt, bei Menschen, bei denen das Immunsystem medikamentös unterdrückt wird, muss man auch noch ganz andere Antworten geben, oder?
Das ist in der Tat so. Zum Beispiel bei den Menschen mit Organtransplantationen ist es sehr gut gemessen. Das haben wir im Labor auch gemacht, dass zum Beispiel bei den Lungentransplantierten über die Hälfte der Patienten keine Antwort in puncto Antikörper gemacht haben, aber eben auch eine deutlich reduzierte, wenn überhaupt, T-Zell-Antwort bilden konnten, weil sie eben so starke Medikamente benötigen, damit die Lunge nicht abgestoßen wird, dass eben auch da sowohl die T-Zell- als auch die Antikörperantwort beeinträchtigt werden. Und das ist natürlich eine ganz spezielle Situation, gerade weil wir so hohe Infektionszahlen haben. Und darum muss man sich wirklich auch kümmern und auch an diese Menschen denken.
Ja, gehen wir nochmal zurück zu, wir sprechen ja heute vor allen Dingen über Leukämien und Lymphome. Wie ist das mit Patienten, die die dritte Impfung schon haben und die sich unsicher sind? Also macht es Sinn, das auch zu kontrollieren, inwieweit die Impfung funktioniert hat?
Das ist gerade bei diesen Patientinnen, die eben solche Medikamente brauchen oder Therapien brauchen, auf jeden Fall sinnvoll, denn da sieht man dann schon, ob es überhaupt möglich war, zum Beispiel eine Antikörperantwort zu bilden, wie stark die war, ob man sozusagen ein High Responder ist, also eine sehr gute Antwort machen konnte. Und dementsprechend würde man individuell dann auch darüber nachdenken, wie lange ist die dritte Impfung her und wie sieht es aus im Sommer, wenn wir jetzt in Richtung Herbst, Winter gehen. Und natürlich muss dahinter stehen, wie kann man die PatientInnen da noch besser schützen.
Würden Sie eine generelle Empfehlung für die vierte Impfung, also sozusagen für den zweiten Booster, aussprechen?
Generell, da würde ich verweisen zum Beispiel auf die sehr guten Stellungnahmen der Deutschen Gesellschaft für Hämato-Onkologie, die ja auch sehr darauf ausgerichtet sind, dass die PatientInnen sich individuell mit ihren behandelnden Onkologinnen und Onkologen in Verbindung setzen, um genau das individuell zu besprechen, weil es eben nicht so gut möglich ist, generelle Aussagen zu machen, weil Erkrankung und Therapie eben sehr individuell sind.
Das heißt, ich brauche Sie jetzt gar nicht nach der fünften Impfung fragen, der möglicherweise an Omikron angepassten Impfung.
Da ist es eben so, die Daten, die wir haben, zeigen zum einen, dass immungesunde Personen noch in der Lage sind, zusätzliche Antikörper zu bilden, die genau Omikron und die Varianten erkennen. Also dieser Mehrwert wurde bei Immungesunden schon gezeigt. Die Frage, wie sehr das schützt, ist noch etwas, was man sehr genau beobachten muss. Aber im Prinzip funktioniert das schon. Die Frage, inwieweit man daraus aber gerade für immunsupprimierte Patienten Empfehlungen ableiten kann, jetzt schon. Da wäre ich noch sehr vorsichtig, weil auch da die Frage ist, wenn das eh schon nicht so gut funktioniert, bringt dann der angepasste Impfstoff etwas und wie weit würde das dann noch die Situation verbessern als Schutz vor schwerer Erkrankung? Das ist das, was man am ehesten erwarten würde. Schutz vor Infektion ist eh etwas, was sehr schwierig ist, gerade weil wir ja auch diesen partiellen Immunescape von Omikron-Varianten haben. Also da muss man wirklich noch ein bisschen genauer hingucken, wie viel Mehrwert die angepassten Impfstoffe wirklich bringen.
Ja. Soweit erstmal Frau Professor Christine Falk, Leiterin des Instituts für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Frau Falk, ich wollte Sie noch eine konkrete Sache fragen. Wir haben nämlich eine Mail bekommen von einem Hörer, der einen Morbus Waldenström hat und der sagt, viermalige Impfung gegen Covid hat überhaupt keine null Antikörper gebracht. Und die Frage ist, ob man da so ein bisschen nachhelfen kann oder ob er sich auch geschützt fühlen darf.
Da würde ich dann immer anraten, eine T-Zell-Antwort, die kann man, ist ein bisschen schwieriger, die zu messen, aber das zumindest zu versuchen, Hinweise zu bekommen, ob zumindest dann die T-Zellen auf die Impfung angesprochen haben. Denn bei den Antikörpern ist es tatsächlich so, wenn man keine Antikörper hat, dann wird man nicht geschützt von einer Infektion, aber unter Umständen ist das Immunsystem dahinter, nämlich die T-Zellen, dann doch aktiv. Und an der Stelle würde ich dann empfehlen, sich mit Labors und Kolleginnen und Kollegen aus der Ärzteschaft in Verbindung zu setzen, die das auch messen können, damit man zumindest da noch einen Einblick bekommt.
Also manchmal lohnt es sich, genauer hinzugucken. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Grüße nach Hannover. Und Herr Alek, es sind ein paar ganz grundsätzliche Fragen gekommen, auch zum Lymphom, wo dann die Frage war, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Also wie sieht das aus? Welche Beschwerden haben Patienten mit einem Lymphom?
Die Lymphome sind als Erkrankung für den Patienten und für die Ärzte nicht spezifisch erkennbar an den Symptomen. Die wichtige Botschaft ist, die Symptome sind unspezifisch, also Leistungsabfall, Müdigkeit, Blutungen, Infektanfälligkeit und so weiter. Aber nichts davon ist beweisend für das Lymphom. Was sind Lymphome? Erkrankungen des Immunsystems. Eigentlich, der Name sagt, es ist eine Schwellung der Lymphknoten, eine Lymphknotenkrebs. Und da gibt es unterschiedlichste Zellen in den Lymphknoten, wie wir ganz am Anfang der Sendung beschrieben haben, ganz bunte, unterschiedliche Formen. Es gibt hunderte unterschiedlicher Formen von Lymphomen, ein paar häufigere, ein paar seltenere. Und letztlich ist, glaube ich, der gängigste Umschreibungsbegriff eine bösartige oder manchmal auch gutartige Schwellung der Lymphknoten, also ein Lymphknotentumor. Dann gibt es unterschiedliche Arten und die sind ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt eine seltene Erkrankung, das Hodgkin-Lymphom, und die riesige Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome. Für den Laien komplett unverständlich und viele Medizinstudenten verstehen es manchmal auch erst, wenn sie viel drüber nachdenken. Das unterscheidet man unter dem Mikroskop. Also das heißt, das wird festgelegt, indem man sich den Tumor im Mikroskop anschaut, nachdem man den entfernt hat. Und dann feststellen kann, dass die eine Gruppe, diese seltene Form Hodgkin-Lymphome, ganz spezifische Zellen hat, die riesig sind unter dem Mikroskop und umgeben sind von Immunzellen. Also eine seltene Form von Tumor. Und alle, die nicht so ausschauen, hat man einfach definiert als die
anderen. Die sehen anders aus.
Also Non-Hodgkin-Lymphome ist einfach der Rest.
Ja? Der große Rest.
Und das ist der Unterschied dieser beiden Namen. Also Hodgkin-Lymphome als die seltene, gut erkennbare Einheit und dann die anderen, und die nennt man Non-Hodgkin-Lymphome.
Ja. Eine Hörerin hat uns geschrieben und berichtet, mein Großvater mütterlicherseits verstarb an einer Leukämie, der Vater Ein Halbbruder hatte ein Hodgkin-Lymphom und ihre Mutter verstarb an einem Mantelzell-Lymphom. Sie fragt, wie kommt es zu so einer Häufung solcher Erkrankungen in einer Familie? Also kann das familiär bedingt sein?
Klare Antwort, ja. Es gibt keine strenge Vererbung von Lymphomen oder von Leukämien. Nur ganz, ganz selten. Aber es gibt schon Familien mit einer Veranlagung. Das ist auch relativ gut untersucht. Fremdwort dafür ist familiäre Disposition, also familiäre Veranlagung für solche Krankheiten. Und in einer Familie, wo es so häufig ist, dann liegt es wahrscheinlich vor.
Am Telefon begrüßt sich Frau Gödrisch aus Steinen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitte schön.
Ja, es wurde vorhin das Medikament Imatinib genannt, das eine sehr gute Wirkung haben soll. Ich bekomme das auch, habe aber keinen Blutkrebs, sondern einen Bindegewebekrebs, den GIST. Und jetzt wäre meine Frage, ist da die Wirkung auch so gut?
Also das Medikament Imatinib wirkt auch sehr gut bei den GIST-Tumoren. Das ist ein gastrointestinaler Stromatumor, also ein Weichgewebstumor im Magen-Darm-Trakt oder Bauchraum. Es wirkt lange Zeit und sehr, sehr gut. Es wirkt nicht ganz so überzeugend oder nicht so kontrollierend über mehrere Jahrzehnte wie bei Blutkrebs. Also man kann sagen, herausragende Wirkung, ein Riesenfortschritt für die Tumore. Trotzdem ist die Wirkung bei der chronischen myeloischen Leukämie, wo ja eine normale Lebenserwartung bei vielen Patienten erreicht wird, noch mal besser als bei den GIST-Tumoren.
Danke.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf, Frau Gödrisch aus Steinen. Ein Hörer aus Merseburg hat angerufen, berichtet, seine Mutter hat als Diagnose eine Leukämie bekommen und vor einem Jahr war sie an Corona erkrankt und er fragt sich, gibt es da möglicherweise einen Zusammenhang?
Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Corona-Erkrankung und dem Auftreten von Blutkrebs ganz generell. Was wir schon beobachtet haben, ist, dass manchmal eine bestehende Erkrankung für eine kurze Zeit beschleunigt wird, weil die Immunantwort praktisch angetrieben wird. Und diese Wachstumsfaktoren der Immunantwort gelten auch als Wachstumsfaktoren der Lymphome. Das kann also mal dazu kommen, dass unmittelbar danach das ein bisschen schneller wächst. Aber auslösende Wirkung ist nicht bekannt. Unter anderem auch deshalb, weil das Coronavirus ein RNA-Virus ist, das sich ja nicht einlagert in die DNA. Hm. Und deswegen vom Pathomechanismus her, also von dem Entstehungsmechanismus her, gar nicht unter dem Verdacht steht, eine auslösende Wirkung zu haben.
Der Verdacht kam daher, weil seine Mutter eben nicht mehr richtig schmeckt. Also es schmeckt extrem bitter und sie hat dann auch zusätzlich Gewicht abgenommen, aber das lässt sich ja eher auf die Leukämie zurückführen.
Das kann man auch bei der Leukämie haben, wobei das Nicht-Schmecken und der Geruchsverlust natürlich auch eine Langzeitfolge der Corona-Infektion sein kann. Also ist hier, glaube ich, schwer zu trennen, wodurch das ausgelöst wird. Es kann am Ende auch noch durch die Therapie ausgelöst werden. Also die Sinnesverluste haben in diesem konkreten Fall drei unterschiedliche Möglichkeiten als Ursache.
Ja, wir haben ja vorhin auch über Impfungen gegen Corona gesprochen. Und wie haben Sie das gemanagt in Ihrer Klinik? Also haben Sie da Empfehlungen gegeben, möglicherweise auch Therapien umgestellt? Also, dass Sie
ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde sagen, jeder zweite Patient, mit dem ich zurzeit Sprechstunde habe, kommt auf das Thema Corona und Schutzmöglichkeiten. Eben weil die Impfantwort nicht vollständig ist oder weil die Patienten sich zurecht sorgen, dass sie...
Weil das Virus so furchtbar ansteckend
ist. Und weil das Virus jetzt so ansteckend ist. Und da ist es vielleicht wichtig, noch zwei Dinge zu sagen. Zum einen versuchen wir, die Therapien weniger intensiv zu machen, wenn wir das können. Also manche Patienten können
zum
unterschiedliche
Zeitpunkt
Therapien
der Impfung, kriegen. Also dass man dann so ein bisschen...
Bei der Impfung möglichst auch in der Pause, wenn es irgendwie geht, in der Pause impfen, in der Therapiepause, die Therapieintensität reduzieren, wenn das geht. Bei bestimmten Leukämien haben wir unterschiedliche Therapieformen. Und drittens, und das ist, glaube ich, wichtig, es gibt auch zusätzlich zur Impfung, über die wir ja schon gesprochen haben, dann die Möglichkeit, bei Patienten mit fehlender Immunantwort Antikörper zu geben, also Antikörper gegen Coronavirus, eine passive Immunisierung, und zurzeit in der Omikron-Welle ist dafür ein Antikörper auch im verfügbar, wurde zunächst von der Bundesregierung beschaffen, ist mittlerweile, glaube ich, zugelassen, Evusheld, den man sich geben lassen kann, wenn man keine Immunantwort ausgebildet hat und ein starkes Risiko hat, eine schwere Covid-Erkrankung zu bekommen. Mhm. Außerdem, wenn man erkrankt...
Gibt es denn gut passende Antikörperpräparate, weil das war ja eine Zeit lang ein Problem, also das auf Omikron angepasste Antikörper zu haben.
Und deswegen wechselt das auch ständig. Also man hatte Antikörper gegen die früheren Varianten, die können wir jetzt wieder nicht mehr geben, aber zurzeit mit Omikron eine gewisse Wirksamkeit und gute Schutzwirksamkeit ist das Evusheld. Das kann sich in den nächsten Wochen schon wieder ändern. Also müssen diese
Präparate... Also musst du mal gucken, welche Varianten kursieren gerade.
Und dann permanent gucken, sind die verfügbaren Antikörper dafür schützend, aber...
Macht man denn im Moment eher einen Mix, also für alle Varianten, die schon mal da waren, oder sagt man, nee, Omikron ist im Moment so dominant?
Omikron ist momentan komplett dominant und deswegen genügt es, diese eine Antikörperpräparation, die dabei noch wirkt, zu geben. Alle früheren mussten wir sozusagen in die Tonne treten, weil die jetzt nicht mehr wirksam sind.
Hm. Was ein teures in die Tonne
treten. Ein teures in die Tonne treten, absolut.
Genau. Ein Hörer hat uns gemeldet, es vor zweieinhalb Jahren, also im Alter von 75, an einer akuten lymphatischen Leukämie erkrankt, hat Chemotherapie bekommen, Bestrahlung, Stammzelltransplantation. Seit ein Dreivierteljahren, sagt er, bekommt er gar keine spezifische Therapie mehr. Er führt ein normales, gesundes Leben ohne Einschränkungen, halbjährliche Ambulanzkontrollen. Und er fragt, habe ich noch ein höheres Corona-Erkrankungsrisiko als andere gesunde Personen meiner Altersgruppe? Er schreibt, er sei viermal geimpft und der Antikörperstatus sei mehr als okay.
Also das ist ein glücklicher und guter Verlauf, das muss man erstmal sagen. Und es ist gut für die ZuhörerInnen, dass man als daran auch teilhaben kann, dass es sehr, sehr gute Verläufe gibt und bei akuter Leukämie durch die Stammzelltransplantation Heilung und auch ein weitgehend normales Immunsystem möglich ist, wie hier in diesem Fall. Und dann ist die Gefährdung durch die Corona-Pandemie und das Coronavirus auch nicht mehr so groß.
Weil sich das neue Immunsystem dann aufgebaut hat.
Weil ein neues Immunsystem sozusagen geliehen bekommen, das funktioniert dann auch sehr gut. Das funktioniert ja wie ein normales. Und das Risiko ist gering, bis gar nicht erhöht im Vergleich zur normalen.
Eine etwas andere Frage hat Gerald Henninger, fragt, ist eine zweite Stammzelltransplantation bei einem Rezidiv von einer akuten myeloischen Leukämie nach einer ersten Stammzelltransplantation sinnvoll oder bieten sich da eher andere Behandlungen an?
Das ist der Kontrast zu dem gerade besprochenen Fall, nämlich hier ist es dann leider zu einem Rückfall gekommen, also nicht alles gut gegangen nach der Stammzelltransplantation und in der Tat haben wir nicht so sehr viele Möglichkeiten bei einer akuten myeloischen Leukämie, also dieser Form von akuter Leukämie, die so heißt, AML abgekürzt, andere Behandlungen zu machen. Und dann kann man überlegen, nochmal eine neue Transplantation zu machen. Was man damit ja tut, ist, man versucht es nochmal mit einem neuen Immunsystem. Also und das kann tatsächlich funktionieren und ist letztlich oft für uns auch die beste und letzte Möglichkeit in so einer Situation.
Weil eigentlich ist ja die Idee, dass die... das neue Immunsystem die Tumorzellen abräumt auch, oder?
Und manchmal funktioniert das nicht vollständig. Also die Immunantwort des Spenders wird mit der akuten Leukämie nicht fertig und ein anderes Immunsystem kann das manchmal noch schaffen.
Hm. Welche Rolle spielen überhaupt Immuntherapien? Also ich meine, ein neues Immunsystem zu geben, ist die extremste Form der Immuntherapie. Aber welche Rolle spielen die anderen Immuntherapien, von denen es ja eine ganze Menge gibt, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind?
Ganz allgemein würde ich sagen, bei der akuten myeloischen Leukämie, also wir haben zwei akute Formen und die akute myeloische ist, dass die Immuntherapie von untergeordneter Bedeutung bei der akuten lymphatischen Leukämie ist sie etwas wichtiger, weil die häufig Oberflächenmoleküle haben, die man gut damit behandeln kann. Und bei den chronischen Leukämien kann man sagen, bei der chronischen lymphatischen Leukämie gibt es ebenfalls Antikörper, die ein Baustein der Behandlung sind. Also für jede unterschiedliche Form gibt es Antikörper. Bei manchen braucht man sie, bei manchen haben sie keine große Bedeutung.
Am Telefon Frau Abraham aus Pullach. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bitteschön.
Eine Bekannte hat mir gestern Abend an ihrem Oberschenkel einen etwa 5-Mark-Stück großen schwarzen Fleck gezeigt, den sie sich überhaupt nicht erklären kann. Er tat nicht weh. Sie hat sich auch nirgendwo gestoßen. An den Stich kann sie sich auch nicht erinnern. Sie leidet allerdings unter einer niedrigen Anzahl von Blutplättchen Und da ist jetzt einfach meine Frage, weil sie da gestern gerätselt hat, was das sein kann. Könnte das eventuell ein Anzeichen für Leukämie sein?
Naja, wir können jetzt nicht Rätselraten übers Telefon machen. Das ist, sag ich mal, einschränkend vorneweg.
Und ich würde es nur bestärken. Ich würde raten, tatsächlich mit dem großen schwarzen Fleck zum Arzt zu gehen. Er wäre für eine Leukämie untypisch. Er wäre für eine Einblutung möglich. Aber hier, ohne es selbst zu sehen, wäre ich vorsichtig, auch ein Urteil zu bilden, und würde raten, sprechen Sie mit dem Arzt, der sich das anschauen sollte und dann entsprechende Maßnahmen einleitet.
Ist sicherer, ne?
Ja.
Ja. Sind Sie mit der Antwort zufrieden, Frau Herrmann?
Absolut.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und Grüße nach Pullach. Und am Telefon begrüße ich Herrn Spitzer. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hier ist Spitzer. Ja. Ich bin ein Morbus Waldenström, Erstdiagnose 2007. Dann das übliche Chemotherapie und dann 2015 eine Anaphylaxie auf Bendamustin. Zum Glück gab es dann 2015 das Ibrutinib. Das hat auch sechs Jahre lang sehr gut gewirkt, und voriges Jahr ließ die Wirkung nach. Wir haben danach mit Zanubrutinib versucht, das ging auch daneben. Und im Moment mache ich eine Immuntherapie seit Februar mit Rituximab und Bortezomib. Der IgM ging von 8,5 auf 3,5 runter, der CRP von 12 auf 1,1, aber der HB bleibt konstant bei 8. So, meine Frage ist, wie lange sollte diese Immuntherapie noch laufen, und wenn nicht, was kann man danach machen?
Eine gute Frage, Herr Spitzer. Sie zeigt auch nochmal, wie lange man manchmal unterschiedliche Behandlungen macht bei dieser Art von Lymphomen. Der Morbus Waldenström ist ja auch ein Lymphom, eher eines der nicht aggressiven Sorte. Und Sie haben sicher einen sehr kundigen Behandler, weil Sie alle modernen Behandlungen bekommen haben, also begonnen mit Chemotherapie, dann gezielte Medikamente. Und jetzt die Frage, wie lange muss man behandeln? Da verhalten wir uns häufig so, dass wir behandeln, bis es nicht mehr wirkt. Also die Behandlung wird durchgeführt, solange sie einen positiven Effekt für Sie erzielt. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, wird sie gewechselt. Es gibt noch Ersatzbehandlungen für Sie mit neuen Medikamenten. Eine Sache, die man einsetzen könnte, nur ein Stichwort, Venetoclax, dass Sie es mal gehört haben. Also wenn es zu einem Nicht-mehr-Ansprechen käme, würde man umstellen können auf weitere Behandlungsformen, die wieder gezielt wirken.
Ist Ihre Frage beantwortet damit?
Bitte?
Herr Spitzer, Ihre Frage ist damit beantwortet?
Ja, aber meine Frage noch, Acalabrutinib, ist das auch eine Lösung?
Also wenn Ibrutinib und Zanubrutinib, was Sie schon bekommen haben, das ist ja die gleiche Klasse, nicht mehr gewirkt hat, ist es relativ unwahrscheinlich. Man kann es probieren. Man kann übrigens nochmal umstellen jetzt, weil manchmal wechselt die Erkrankung, das ist nicht falsch. Aber es ist zumindest unwahrscheinlich, dass dann das dritte Medikament aus der Klasse, nämlich Acalabrutinib, noch wirkt. Das wird jetzt sehr speziell für die Zuhörer, aber trotzdem, wenn wir ja spezifisch auf Ihre Frage antworten, eher unwahrscheinlich.
Okay. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Frage und Herr Spitzer. Und wir haben noch eine Frage aus Wesel von einem Hörer. Er fragt, er hat eine akute Leukämie oder ist an Leukämie erkrankt und fragt sich, wie sieht das aus? Darf er sich zum Beispiel röntgen lassen oder ist das bei einer bestehenden Leukämie ein zu hohes Risiko?
Das ist eine sehr gute Frage, weil eine Röntgenaufnahme oder ein CT, Computertomographie, machen wir ja deutlich häufiger als Röntgenverfahren, sind mit einer niedrigen Strahlenbelastung und deswegen eher nicht schädlich. Trotzdem vermeiden wir bei allen Patienten und insbesondere bei welchen mit Blutkrebs unnötige Röntgenaufnahmen. Also es ist so, dass man sie beruhigen kann. Es ist kein starkes Risiko, und wenn es notwendig ist, muss man unbedingt solche Aufnahmen machen. Es kann ja zum Beispiel zu einer Infektion kommen, die man nur per Röntgenaufnahme erkennt. Aber unnötige Aufnahmen sollte man bleiben lassen, um nicht das Risiko zu erhöhen, dass daraus noch eine andere Erkrankung entsteht.
Eine Hörerin fragt, wie hoch ist das Risiko bei Verwendung von Terpentin oder anderen Lösungsmitteln über Jahrzehnte, zum Beispiel beim Gemälde restaurieren? Kann es da das Risiko für eine chronische lymphatische Leukämie zum Beispiel erhöhen?
Ja, dazu als allgemeingültige Aussage, Terpentin sind ja Lösungsmittel und Benzene, andere, wie zum Beispiel auch Arbeit an Tankstellen, um es mal ganz allgemein zu umschreiben, mit einer hohen Exposition solcher Lösungsmittel kann tatsächlich gewertet werden oder wird gewertet als auslösende Erkrankung für bestimmte Tumoren des Blutes, also Lymphome und Leukämien, wird auch als Berufserkrankung anerkannt. Das hängt natürlich ab von der Menge und von der Dauer der Exposition. Also wenn es gelegentlich ist, würde ich es für unwahrscheinlich halten. Aber in großer Menge das ständig einzuatmen, ist sicher nicht gesund und wird gewertet als Berufserkrankung.
Ein Hörer fragt, hat ein Hodgkin-Lymphom gut überstanden, hat Blutgruppe 0 negativ und fragt, wieso darf ich auch nach 30 Jahren kein Blut spenden?
Gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt keine logische Antwort. Es gibt wahrscheinlich eine Regel im Transfusionsgesetz, dass Patienten mit Tumoren nicht Blut spenden dürfen, weil man immer Angst hat, dass die auf diesem Weg noch Tumor übertragen an den Empfänger. Aber die Frage wäre nicht von der medizinischen Seite her so zu beantworten, denn da habe ich keine Befürchtung, dass sie einem Empfänger irgendeine Tumorzelle übertragen, denn die sind weg.
Ja. Das war die Sprechstunde mit Martin Mekelhardt am Mikrofon. Unser Thema heute Leukämien und Lymphome. Dank allen Hörern, die uns angerufen haben und uns gemailt haben. Dank an Professor Michael Halleck, Direktor der Klinik 1 für Innere Medizin am Universitätsklinikum in Köln.